Shepherds. Mhm. So ein Shepherds. Ja. Okay, ich höre mich auch. Und ich lege den mal zur Seite. Als ich meinen Kollegen erzählt habe, wer heute zu mir kommt, hatten alle so ein Grinsen im Gesicht. Und irgendwie fingen die Füße an zu wippen. Denn wahrscheinlich haben alle genau dieses Lied gleich im Kopf gehabt. Und dann kam der Hook. Herzlich willkommen, Lou Bega.
Hallo, hi. Schön, fürs hier haben.
Nervt Sie das oder freut Sie das, wenn die Menschen so auf Sie reagieren?
Ich freue mich. Ich freue mich sehr darüber, dass die Menschen auf mich reagieren. Und erst vor kurzem ist mir so wirklich klar geworden, dass es eine neue Generation gibt, die bei meinem Beginn teilweise noch nicht auf der Welt waren oder eben noch sehr jung waren, für die ich quasi ein Teil ihres Lebens bin oder war und bin. Und das ist sehr cool. Es ist irgendwie super und toll. Und natürlich freue ich mich. Es steht ja für was Positives im Großen und Ganzen. Ja.
Trotzdem gab es Chancen genug, mehr von Ihnen zu hören, denn Sie sind immer wieder unterwegs und bringen die Hallen zum Tanzen und zum Toben. Und gerade gibt es ein neues Album, Best of Lou Bega heißt es. Und da spielen wir dann irgendwas. Oder wir spielen nochmal. Oder ich sage dann was anderes und wir spielen nochmal. Und weil wir es jetzt schon angehört haben, nochmal das ganze Stück. 1999 war das, als Mambo No. 5 zum Welthit wurde. Und das waren echt Zahlen, die sind umwerfend. In 21 Ländern auf Platz 1, zum Beispiel in Frankreich, Niederlande, Großbritannien, Deutschland sowieso, Australien, Neuseeland, Kanada, Finnland, Norwegen, Schweden. In der Schweiz war es, glaube ich, 39 Wochen auf Platz 1. Und insgesamt hat sich die Single 8 Millionen Mal verkauft. Und sie waren plötzlich ein Weltstar.
Oh ja.
Wie sah Ihr Leben dann plötzlich aus?
Ja, man kann sich's vorstellen, dass mein
Leben... Nee, überhaupt nicht. Hatte ich noch nie das Vergnügen.
Ja, also mein Leben hat quasi durchaus über Nacht einen Raketenstart hingelegt. Was die meisten Menschen allerdings nicht wissen, ist, dass ich meine erste Platte bereits im zarten Alter von 15 herausgebracht habe. Das war wohl 1991, war auch ein großes Release und für die damaligen Verhältnisse habe ich auch eine Menge Geld verdient, für den 15-Jährigen zumindest. Mhm. Habe das damals zum Anlass genommen, meinen Lebensmittelpunkt nach Miami, Florida zu verlegen, wo ich auch ein Jahr quasi gewohnt und gearbeitet habe im musikalischen Bereich und Erfahrungen gesammelt habe und bin dann wieder zurück nach Deutschland und wusste dann ganz klar, ich will mit der Musik meinen Lebensunterhalt verdienen und ich möchte Menschen happy machen. Und hat allerdings nochmal 8 Jahre gedauert, bis ich mein Wissen, was ich mir quasi in Miami angeeignet habe und meine Liebe zur Latino-Musik mit meinem eigenen Werdegang vermischen konnte. Und das ist dann passiert 1997, wo ich einen jungen Mann namens Sippy getroffen habe, der dann mit mir zusammen das erste Album A Little Bit of Mambo geschrieben hat und auch produziert hat. Und der Rest ist dann Geschichte, so in etwa. Ja.
Aber hat sich Ihr Leben dadurch konkret verändert? Also,
oh ja, total.
Inwiefern?
Ja, man muss sich vorstellen, 99, noch um alles mal in Kontext zu stellen, war nicht unbedingt das beste Jahr. Also das erste Drittel war nicht das beste Jahr. Mein Vater verstarb urplötzlich an einem Gehirntumor. 3 Wochen später dann die Veröffentlichung zu Mambo No. 5. Videodreh, alles musste gemacht werden. Und mein erster großer Fernsehauftritt war bei Wetten, dass. Einige erinnern sich noch, das war die größte Sendung Europas. Und da ist dann quasi der Durchbruch passiert. Die Leute haben mich nicht gehen lassen. Ich war dann quasi gezwungen, den Song 2-mal zu spielen, auch wenn Thomas Gottschalk das nicht wirklich wollte. Er wurde vom Publikum gezwungen.
Das ist der einzige Song, der jemals 2-mal gespielt worden ist bei Wetten, dass. Und Wetten, ja, dass hat es verdammt lange gegeben.
Ja, sehr lange. Also ich bin selbst als Kind damit aufgewachsen, das stimmt. Und da ist mir dann klar geworden, dass ich mein Leben verändern würde. In welcher Art und Weise, das wusste ich nicht. Um es kurz zu machen, du bist auf einmal Grammy nominiert. Du bist bei den Filmfestspielen in Cannes und Hollywood-Stars grüßen dich mit Namen. Solche Sachen passieren dann eben. Du sitzt bei Jay Leno auf der Couch, was ungefähr die größte Talkshow aller Zeiten war im amerikanischen Fernsehen. Du fliegst mit der Concorde 2-mal an einem Tag, um in der Radio City Hall deinen neuen Song preiszugeben vor Präsidentschaftskandidaten und so weiter. Also wenn man sich vorstellt, dass ich Anfang des Jahres quasi noch ein trauernder Kloß war, der quasi fast unter der Brücke hätte schlafen können, wenn es noch weiter so gegangen wäre, denn ich konnte meine Miete nicht mehr zahlen. Und dann am Ende des Jahres alles so aussah, wie es eben aussah, dann kann man verstehen, dass es vielleicht wenige Leben gibt, die sich so schnell auf so drastische Art und Weise verändert haben. Ja,
kriegt man das in seinen Schädel rein? Also das geht ja dann... Also sieht man sich da noch ein Vierteljahr vorher? Kommt das überhaupt noch in den Kopf rein? Hat man dafür Zeit?
Nein. Ich war auch auf Funktionieren ab einem gewissen Punkt dann irgendwie. Ich muss dazu sagen, das Arbeitspensum, was ich mir dann auch aufgeladen habe, weil ich war 24 Jahre alt. Ich habe diese Chance und ich habe gesagt, es wird jetzt keinen Tag geben, solange wie ich lebe, ne, wo ich jetzt nicht arbeiten werde oder reisen werde und irgendwo irgendwie irgendwas machen werde. Ne, und das habe ich auch ziemlich lange so durchgehalten. Und es dauert allerdings, bis das einsickert. Ich glaube, erst so 2005, 2006 hatte ich mal ein wenig Zeit, wo ich dann in mich gehen konnte und das auch genießen konnte, so richtig. Während das passiert, bist du am Funktionieren. Mhm. Ja? Du kriegst schon mit, hey, ich bin jetzt Nummer 1 in Australien oder super, ich bin beim König von Marokko eingeladen.
Ja? Geschichte müssen wir gleich nochmal kurz anreißen. Das passiert ja auch nicht jedem.
Nein, solche Geschichten kriegst du schon mit und du freust dich. Aber diese tiefgehende Reflexion und verbunden mit Freude, das dauert ein paar Jahre, bis du wirklich dahin kommst.
Wollen wir den König von Marokko mal ganz kurz dazwischen nehmen? Wie sind Sie an den geraten?
Gerne. Wie bin ich an den geraten? Schwer zu sagen. Ich denke, es ging um eine Hochzeit, soweit ich mich erinnere. Hochzeit oder Geburtstag? Vielleicht war es auch beides, die in seinem Palast eben stattfand. Und der wollte natürlich das Tollste haben, was er seiner Tochter oder ich weiß es nicht mehr genau, ich will auch nicht indiskret sein. er hat auf alle Fälle gesucht und gefunden und ich war nicht der einzige Künstler, der an diesem Abend da war. James Brown war da, Diana Ross war da, das waren die zwei, die ich erkannt habe und sicherlich noch andere. Mich hat man abgeholt, weil ich noch ein Engagement hatte in Polen mit der königlichen Maschine. Das war für mich ja wahnsinnig. Ne? Muss man sich mal vorstellen.
Wie sieht es denn da drin aus?
Ja, so wie man sich es vorstellt. Echt? Schön. Okay. Plüschig. Die königliche Maschine hat uns dann abgeholt, mich und die Band und die Tänzerin in Sopot, wo wir dann bei diesem Jazzfestival waren. Und ich war stolz wie Bolle. Wir stiegen dann ein in diese Maschine und flogen ein paar Stunden. Und dann kommst du eben nachts an, landest in Marokko, es ist heiß, es ist auch dunkel, du siehst nicht viel. Und dann wirst du abgeholt von schönen deutschen Limousinen und die fahren eine halbe Stunde. Ne? Ich nehme mal an, das war irgendwie ein Gelände, das gut bewacht war. Und auf einmal kommst du an, siehst quasi eine Art Oase, goldene Oase mitten in der Nacht, schön leuchtend. Die Künstlerkabinen mit schönen Teppichen ausstaffiert, meterhohe Torten, dann hörst du schon die Musik, James Brown ist auf der Bühne, du denkst erst, ist das irgendwie Radio oder ein DJ, bis du merkst, nee, da singt ein Typ live und ich glaube, das könnte er sein. Ja, und wow. Dann gucke ich hin und es war er. Und dann war ich erstmal baff. Ne? Mhm. Und ich glaube, ein bisschen nervös wirst du auch, denn ich war ja noch relativer Anfänger, was diese Dinge anging. Und so geht dann der Abend weiter und dann siehst du eben, dann stehst du auf und trittst da auf und siehst Prinzessinnen, die tanzen und das ist etwas, was man sich so kaum vorstellen kann oder ausmalen kann, was man allerdings auch niemandem großartig erzählen oder zeigen kann, weil du kannst natürlich nicht einfach hingehen und filmen oder so. Damals gab es auch noch nicht das Internet so sehr, also es gab es zwar, aber es war minimal.
Handys waren auch nicht so wahnsinnig verbreitet. Es waren keine Smartphones
mit Kamera. So schlecht. Die Kameraqualität war so schlecht, dass du hättest nichts erkannt. Also selbst das käme nicht in Frage.
Also einfach nur ein Traum zum Genießen.
Ja, und so ist es wahrscheinlich auch gemeint. Ja. Momente kann man eben nicht wirklich festhalten. Fotos machen ja, Filme machen ja, aber das Gefühl kannst du nicht festhalten, das musst du erleben und das habe ich und das war toll.
Mhm. Trotzdem werden Sie jetzt so ein bisschen als One-Hit-Wonder gehandelt. Aber Sie haben eine Menge gemacht zwischendurch. Was haben Sie alles gemacht zwischendurch?
Schauen Sie, das sage ich den Leuten auch immer. Alleine I Got a Girl, was der zweite Song nach Mama Number 5 war, ist weltweit über 1 Million Mal verkauft worden, war Top 20 in 5, 6 Ländern. Wäre ohne Mama Number 5 ein Grund gewesen, Champagner zu trinken. Mhm. Vergleicht man es mit Mama Number 5, ist ja jeder Song fast ein Zwerg.
Ja? Welche anderen Songs auf der Welt haben sowas geschafft?
Wie Mama Number 5? Ja. Weniger.
Vielleicht ist das mal so eine Vergleichsgröße.
Ja, das darf ich aber selber nicht sagen, weil okay. Dann heißt, ich bin arrogant.
Ich habe es nicht recherchiert.
Aber ich weiß es, weil es gibt in Amerika immer wieder Umfragen zu dem Thema. Die letzte, die ich mitbekommen habe, also Leute schicken mir sowas immer ganz gerne auf Facebook und so weiter, ist folgende, dass der letzten 50 Jahre amerikanische Autofahrer fahren nun mal sehr gerne Auto oder sie müssen fahren, weil die Distanzen groß sind. Hunderte von Kilometern, oft auch am Tag. Und die hören viel Radio und ihre Lieblingsnummern im Autoverkehr wurden da quasi erfragt und gemessen, Millionen Leute. Und Mama Nummer 5 ist immerhin der letzten 50 Jahre auf Platz 2 gekommen. Nach Journey's Don't Stop Believin'. Ein Song, der, glaube ich, hier kaum bekannt ist, der in Amerika aber eben der liebste Song der letzten 50 Jahre ist, der Autofahrer. Mama Nummer 5 ist auf Platz 2 und ich hätte nicht mal gedacht, dass es ein Autofahrlied ist. Ja?
Nee, halte ich eher für gefährlich.
Genau, die Versicherer sagen das ja auch so. Oder Mambo Mambo, die dritte Single des ersten Albums kam nur in Frankreich raus und ist da Platin gegangen. Mhm. Aber soll ich jetzt weinen deswegen? Nein.
Aber trauen Sie der Zeit noch wirklich nach, wo Sie nicht unerkannt auf die Straße gehen konnten?
Das kann ich immer noch. Und zwar, es kommt darauf an, wie du dich kleidest, wie du dich gibst. Ich war jetzt am Wochenende in Berlin mit meiner kleinen Familie, unter sehr vielen Menschen. Und wenn du keinen Hut auf hast, keinen Anzug trägst, eine Sonnenbrille ist auch Muss, weil Leute erkennen einen an den Augen meistens. Mhm. Ist ja der Spiegel der Seele. Dann hast du gute Chancen. Du kannst zwar erkannt werden, aber das sind dann schon Leute, die dich entweder genau studiert haben oder einfach sehr gute Augen haben. Mhm. Oder sehr interessiert sind an ihrer Umwelt. Oder Fotografen, die haben auch sehr gute Augen. Aber ansonsten kommst du da sehr gut durch.
Und das brauchen sie zwischendurch auch mal.
Ja, Privatleben ist wichtig. Ja.
Auf die Familie möchte ich gleich noch ein bisschen genauer eingehen. Mhm. Jetzt aber haben sie gerade ein neues Album draußen, eine Best-of. Mhm. Da sind 16 Stücke drauf.
Ja.
Da bringen alle die Beine genauso zum Zucken wie Mambo No. 5.
Ja, danke.
Ruhige Stücke gibt es gar nicht bei Ihnen, oder?
Doch, gibt es. Also das es gibt ein Stück auf dem Album, das gehört, glaube ich, eher in die ruhige Ecke. Das war der damalige Titelsong vom Schuh des Manitus von Bully Herbig. Hieß Baby Keep Smiling. Da gibt es auch eine Nummer, die ich mit Compay Segundo gemacht habe vom Buena Vista Social Club. Mhm. Leider verstorben, 96-jähriger Troubadour. Und Niña Sonríe ist quasi die spanische Version von Baby Keep Smiling, ist auf diesem Best-of-Album drauf und das gehört durchaus zu den langsamen Nummern. Es ist richtig, ich habe weniger langsamere Nummern als schnelle, ist einfach so bei mir, aber die langsamen sind sehr gut.
Aber sie müssen auf jeden Fall tanzbar sein.
Ja, doch, es geht auch langsam und tanzbar, das stimmt. Ja.
Im Booklet schreiben Sie, die Lieder, die du dir gerade anhörst, werden überall auf der Welt von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, Neigung, Glauben etc. gespielt, wenn es darum geht, das Leben zu zelebrieren. Sind Sie jemand, der total im Hier und Jetzt lebt?
Ja, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe, das zu tun. Ja, das tut komplett wahrscheinlich fast keiner von uns, weil wir sehr oft in der Vergangenheit festhängen oder zu sehr mit der Zukunft beschäftigt sind. Aber ich versuche es. Und für uns, sage ich jetzt mal, Bühnenmenschen ist das vielleicht etwas einfacher, weil wir im Hier und Jetzt sein müssen. Ja? Also man kann schwer auf der Bühne sein und in der Zukunft oder in der Vergangenheit festhängen. Da ist es nun mal so, dass du vorne hinweg bist und quasi in der Gegenwart bist.
Ja, trotzdem, die meiste Zeit des Tages sind Sie nicht auf der Bühne.
Bitte?
Die meiste Zeit des Tages sind Sie ja nicht auf der Bühne. Wie ist es, wenn Sie daheim sitzen mit Ihrer Familie? Ist es dann halt eher so, dass Sie...
Ach, da bin ich dann wie jeder andere hin und wieder fest in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Aber ich gebe mir doch Mühe, im Hier und Jetzt zu sein. Wissen Sie, man lernt. Ja, man lernt halt einfach. Man lernt, in der Gegenwart zu sein. Das ist nun mal sehr wichtig. Wir sind jetzt zum Beispiel hier, zwei Mikrofone, zwei verschiedene Köpfe. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit nur in der Vergangenheit hängen würde, würde ich Sie nicht verstehen können. Wenn Sie nur in die Zukunft hineinfragen würden, wahrscheinlich auch nicht. Deswegen, wir Menschen müssen das lernen. Und ich bin auch nur ein Mensch und bin gerade dabei.
Schon auf einem guten Weg.
Ja.
Ich habe noch was Lustiges gefunden. Also was so ein Lied alles verursachen kann, ist ja unglaublich. In Kuba soll angeblich nach Auskunft eines Journalisten die Geburtenrate gestiegen sein im Jahr 2000 nach dem.
Ja.
Ist das nachgewiesen?
Ja, also Compay Segundo, der alte kubanische Superheld, der mir die Ehre gegeben hat, einen Song mit ihm einspielen zu dürfen, was für mich eine große Ehre war, hat das gesagt und ich weiß nicht, ob er es in Spaß gesagt hat oder es wirklich ernst gemeint hat. Ich sag einfach mal, ich nehme es ernst, weil es mir gefällt, der Gedanke, für einige Kinder, Namen zumindest, verantwortlich zu sein. Und ja, klar, also Monikas und Ritas und Erikas gab es in Kuba sicherlich weniger vorher, als es sie heute gibt. Und wenn es nur ein paar sind.
Also die eine Hälfte heißt Lou, die andere heißt Angela, Pamela, Monika, Erika, Rita, Sina, Sandra, Mary. Okay, aber sie müssen dringend was tun, weil ich habe nachgeschaut, die Geburtenrate ist rückläufig.
In Kuba?
Ja, minus 0,1% stand da. Ups. Also wird es Zeit für einen neuen Hit.
Ups.
Spielen wir ja, doch einfach mal.
Genau.
Den neuen.
Danke.
Hands Up for Love heißt der?
Yes.
Sollen wir da noch irgendwas dazu sagen?
Gerne.
Also Hands Up for Love heißt der Hit. Heißt er hoffentlich bald Hit und ja. Ich bin fast sicher, dass es einer wird.
Ja. Warum ich Hands Up for Love? Ich muss Ihnen eine kleine Anekdote erzählen. Der junge Mann, mit dem ich damals Mambo No. 5 und das ganze erste Album konzipiert hatte, den ich 2 Jahre vorher kennengelernt hatte. Und ja, es hat sich eine wunderbare musikalische Freundschaft entwickelt. Durch gewisse Umstände waren wir 13 Jahre voneinander getrennt auf musikalischer Ebene und haben uns erst Anfang des Jahres wieder musikalisch miteinander versöhnt. Und dieser Song ist quasi der erste Song, der nach 13 Jahren entstanden ist. Ja, miteinander. Und das ist unser gemeinsames Kind, unser erstes seit 13 Jahren. Und wir hatten uns nicht vorgenommen, einen Hit zu schreiben oder irgendwas ganz Tolles zu machen oder Mambo Nummer 6 zu machen oder irgendwas in der Art, was Leute einem immer so gerne in die Schublade schieben, sondern wir wollten einfach Spaß haben. Diese Erinnerung wieder frisch werden lassen und das haben wir getan. Und aus dem Grund ist die Nummer super. Außerdem leben wir in einer neuen Welt. Als wir uns damals getroffen haben, es war 99, viele erinnern sich vielleicht nicht, weil sie nicht auf der Welt waren oder das schon vergessen hatten, aber die Welt schien ein wenig leichter zu sein, ein wenig heller. Ja? Es gab natürlich immer schon Probleme, aber trotzdem ist die heutige Welt eine etwas schnellere geworden. Sie ist nicht mehr ganz so analog, alles ist digital, was seine guten und schlechten Seiten hat. Aber sie ist gefährlicher geworden, es sind sicherlich nicht weniger Auseinandersetzungen auf der Erde. Auch hier in Deutschland haben wir so unsere neuen Probleme, die wir alle bewältigen müssen. Und was uns auf dieser Erde immer schon gefehlt hat, ist nun mal die Liebe. Und aus diesem Grund haben wir uns gedacht, sollten wir einen Song an alle richten, was der Text ja auch sagt. Er geht an alle, an Mütter, Väter, Schwestern, an die Sünder, an die Leute, die nicht wissen, dass sie Sünder sind, an alle quasi, dass die Liebe die Basis für alles ist. Und Hands Up for Love eben, was so viel bedeutet wie Hände hoch für die Liebe. Das heißt, jeder muss sich ihr ergeben. Auch Mambo No. 5 war ein Liebessong, was die Leute nicht so ganz verstehen. Da habe ich natürlich als Teenager meine Liebe anders ausgedrückt. Mhm. Da ging es um die Frauen in erster Linie.
Und jetzt?
Und jetzt geht es um alle Menschen.
Schöner Gedanke. Hören wir mal rein. Oder so, ich schaue mal, welche es nehmen. Erst mal Zeit. Lou Bega, das klingt ja nach Künstlername, aber das ist nur halb ein Künstlername, denn Sie heißen tatsächlich mit Nachnamen Lou Bega.
Oh ja.
Und haben nur Ihren Vornamen David weggelassen.
Jetzt haben Sie 2 Geheimnisse ausgeplappert in nur 3 Sekunden.
Ganz ehrlich, steht bei Wikipedia.
Aber zum Glück weiß man, dass alles, was auf Wikipedia stimmt, nicht stimmt.
Ach so, Sie heißen gar nicht David.
Doch, ich heiße David Lou Bega, das stimmt. Das ist auch kein Geheimnis mehr. Es gibt auch eine lustige Geschichte und zwar, man ist immer auf der Suche gewesen nach dem passenden Künstlernamen. Und in der Zeit, wo ich meinen Stil noch gesucht habe, hat er sich auch öfter mal geändert. Bis eines Tages, es war bei einem Konzert, ich war damals noch Blues-Sänger zu dem Zeitpunkt und da sagte einer, weißt du was, du solltest dich nicht so oder so nennen, sondern du hast ja diesen fantastischen Nachnamen, der sich ja besser anhört als jeder Künstlername. Ich habe drüber nachgedacht und in der Tat. Einfach nur 2 Namen aus einem gemacht, aber mein Nachname hört sich in der Tat genauso an.
Ich habe gedacht, dass es vielleicht so gewesen wäre, dass Sie immer schon so genannt worden wären in der Schule oder so. Das war ja mal so eine Marotte in den 80ern, 90ern, dass man die Leute beim Nachnamen, hey Lou Bega, komm her, gerufen hätte. Weil ich habe nämlich ihre Facebook-Seite natürlich auch studiert,
ja,
und da einen Post gefunden an ihre Mutter, und da haben sie mit Louis unterschrieben, stimmt es?
Mhm.
Nennt die sie jetzt so?
Meine Mama? Nein,
ja,
meine Mama nicht, aber...
So sie sich?
Nein, aber da ja andere Menschen, die auch lesen, muss ich quasi Louis als, okay, als Unterschrift zeigen, und meine Mutter ist nicht so sehr auf Facebook. Also die bekommt es dann meistens über Verwandte mit, dass irgendwas über sie auf Facebook steht.
Und was da gerade steht, ist ziemlich süß.
Ja.
Nämlich, da hat ihre immerhin 70-jährige Mutter etwas gerappt. Hören wir mal ganz kurz rein. Nicht schlecht, die alte Dame.
Oh ja.
Aber das war eigentlich gar nicht für sie, sondern für ihre Tochter.
Ja, meine Mom kam auf die Idee... Sie schreibt sehr gerne Gedichte, ne? Und sie kam auf die Idee, sie wollte ein Lied für ihre heißgeliebte Enkeltochter schreiben. Und es ist auf Italienisch, meine Mama ist Italienerin. Und sie wollte es nicht einfach nur schreiben, sondern sie wollte es auch rappen.
Mhm.
Singen, sagt sie, kann sie nicht so gut, aber rappen hat sie sich zugetraut. Und in der Tat, ich war selbst ziemlich überrascht. Ich wusste, dass sie ein gutes Talent hat, was Schreiben angeht. Ich denke, ich habe es schon eher, sagt sie zumindest.
Das wäre die nächste Frage gewesen.
Aber sie hat es ganz gut gerappt. Und in diesem Lied geht es darum, sie redet quasi mit ihrer Enkeltochter und erzählt ihr, wie die Welt so funktioniert. Und dass sie immer an sich selbst glauben soll, nie aufgeben soll, nicht erlauben soll, dass andere Leute ihren Wert in den Dreck ziehen. Und alles, was eine Oma ihrer Enkeltochter so sagen sollte, hat sie da in diese 4 Minuten gepackt, und meine Frau hat dann den Chorus-Part gesungen und ich habe ein paar Ad-Libs eingesungen und ja.
Aber das ganze Arrangement und die Idee kam komplett von ihr?
Ja, ziemlich viel kam von ihr.
Wahnsinn,
ja, also
Wahnsinn.
Wir haben nur die Melodieline eben hinbeigefügt, das ist nicht so ihr Ding, und 85% ist von ihr. Ja.
Und was wirklich zuckersüß ist, ihre kleine Tochter, die war dann noch ein bisschen jünger, ich schätze mal so 2-3 Jahre alt,
ja, ja,
tobt da durch einen Park,
ja,
schießt einen viel zu großen Fußball durch die Gegend,
ja, stimmt,
und trägt ein Italien-Shirt.
Oh ja, das war auch Mamas oder Omas quasi Geschenk an die Kleine. Klar,
ein
da war, glaube
ich, Fußballshirt.
Ein Fußballshirt, wo aber ihr Name drauf stand. Ja.
Und ja, ist das jetzt ihr Favorit für die... Ist das jetzt Ihr Favorit für die EM, Italien oder Deutschland oder was?
Oh ja, das ist dieses Jahr.
Gibt es da Konflikte in Ihrer doch ziemlich multinationalen kulturellen Familie?
Na, normalerweise nee. Eigentlich soll, wenn die beiden jetzt im Finale stehen, ist mir beides recht, wenn beide gewinnen. Dieses Jahr glaube ich allerdings irgendwie nicht so sehr dran. Also die italienische Mannschaft ist im Neuaufbau, hat man ja deutlich gesehen. Die deutsche Mannschaft kann es vielleicht schaffen, aber Europameisterschaft ist nochmal schwerer als WM, also da kann man sehr schlecht einen Tipp abgeben.
Mhm.
Europameisterschaft ist immer sehr kompliziert.
Am Ende wird es Griechenland.
Exakt, ja, genau, richtig.
Aber ich habe es gerade schon mal angedeutet, Sie sind eine Familie, in der wie kriegen Sie es auf die Reihe, wie viele Nationalitäten gibt es bei Ihnen in der Familie? Also Ihre Mutter ist Italienerin?
Ja, mein Vater kam aus Uganda.
Ihre Frau, Geneva, klingt jetzt auch nicht so wahnsinnig deutsch.
Geneva, nein, das ist ihre Mutter stammt aus den Philippinen und ihr Vater war französisch-deutsch. Und das war's schon, ja. Also unsere Tochter hat
völlig
das
übersichtlich
alles in sich, ja.
und 5 Ausweise, Pässe.
Eigentlich nur 2 Arten, also Deutsch und Italienisch, ja.
Und als was fühlen Sie sich jetzt? Sind Sie denn jetzt Deutscher, Italiener, Afrikaner, Amerikaner, Multikulti, ja, Personalunion, Weltbürger?
Von allem ein bisschen was. Von allem ein bisschen was. Und ich versuche das auch zu zelebrieren in dem Sinn, dass ich, wenn ich jetzt in Amerika bin, mich jetzt nicht als Ausländer fühlen möchte. Wenn ich in Deutschland bin, sowieso nicht. Ich bin ja hier aufgewachsen. Wenn ich in Italien bin, möchte ich mich auch nicht als Ausländer fühlen. Ich möchte mich eigentlich überall zu Hause fühlen, so gut es geht. Im Endeffekt bestimmt das ja zum Teil nur ich, und dein Gegenüber bestimmt es ja auch leider manchmal auf seine Art und Weise. Wenn dein Gegenüber sagt, du bist aber für mich eben nicht dies oder jenes, dann kannst du dich auf den Kopf stellen. Also musst du damit zufrieden sein, dass du nicht Fremder sein möchtest und musst dir aber auch Mühe geben.
Ja, haben Sie da ein Beispiel, wie Sie es machen?
Sprachen lernen ist schon mal gut.
Welche Sprachen können Sie?
Also ich spreche Deutsch, Englisch, Italienisch. Die Sprachen spreche ich so gut, dass ich sagen kann, ich bin kein Fremder.
Da hört keiner, dass ich das
da
nicht...
keiner wirklich.
Nein, Quatsch, das ja, ist ein... Damit sind Sie aufgewachsen mit den 3 Sprachen.
Ja, also natürlich Deutsch ist ein Tick mehr Tick tiefer drin, weil da meine Grundschulbildung auch liegt. Ja. Italienisch kann ich nicht ganz so gut streiten wie meine Mama.
Das ist echt ein Nachteil.
Ja, streiten auf Italienisch ist ja auch eine Kunst. Das ist wunderbar. Und Englisch braucht man einfach auf diesem Planeten. Ja.
Das stimmt. Und Sie haben es gerade schon angedeutet, was viele gar nicht wissen, Sie sind ein Münchner Kindl.
Oh ja. Bayerisch habe ich vergessen.
Richtig, können Sie Bayerisch?
Ja. Jetzt, wo ich 10 Jahre in Berlin bin, glaube ich, ist es ein wenig schlechter geworden. Ein wenig schlechter geworden. Mein Bayerisch. Wahrscheinlich
Sie sind sagt komplett dran vorbei.
Also, jetzt hört man es gut jetzt?
Ein bisschen näher wieder ran?
Ja.
So ist ideal. Bayerisch können Sie?
Ich würde das nicht behaupten. Ich glaube, dass ein echter Niederbayer sagt, nee, das kann er nicht. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass ich es kann. Wenn ich gefragt werde, würde ich das verneinen. Aber ich denke, nach der dritten Maß auf dem Oktoberfest kann ich das doch wieder.
Das Eichhörnchen?
Urchkotzl. Oder? Urchkotzl Schwarf, das weiß ich doch noch. Drehbonse kenne ich auch.
Wunderbar, das bestanden.
Das sind so die einheimischen Geschichten. Ja.
Was sind denn so Ihre schönsten Erinnerungen an Ihre Kindheit hier in München?
Ja, gute Frage. Wir sind im Münchner Norden quasi immer gewesen. Das heißt, mein Kinderspielplatz, meine Spielwiese war der Lüdpoldpark.
Mhm. Das also ist so, mitten in Schwabing.
Ja. Das war so mein Park, den ich auswendig kenne. Da bin ich mit meinem Dreirad, später mit meinem Zweirad Meilen gefahren. Und den besuche ich auch immer noch gern, mit Hunden oder wie auch immer, oder auch zu Fuß.
Ja. Wie oft sind Sie noch in München?
Ach, durchaus. Wie gesagt, ein Teil meiner Familie ist noch hier. Die musikalischen Freunde sind hier. Also es wird jetzt wieder mehr werden. Also ich bin sehr gerne hier. Auch Freunde sind hier. Wie man öfter auch weiß, das Nachtleben ist hier, was mich auch noch mit meiner Teenagerzeit verbindet. Ja, es ist meine Stadt nach wie vor.
Okay. Sie haben so viele Einflüsse, so viele Wohnorte gehabt. Wie schlägt sich das so in Ihrem täglichen Leben wieder? Was sind Ihre Lieblingsessen zum Beispiel?
Wow.
Also ist da der Schweinsbraten noch dabei oder ist es eher, keine Ahnung?
Ja, so ein guter Schweinsbraten mit dunkler Soße, das ist schon nichts Schlechtes. Ja, also das ist allerdings erst mal wieder was für den Herbst, für Winterherbst. Ne? Ich glaube, Oktoberfestzeit, so, da fängt das an so für mich.
Auch im Biergarten geht das schon auf.
Im Biergarten, ja, Schweinebraten, Knödel bei 30 Grad Sonne.
Na okay.
Für manche, 23. Ich verstehe, für manche ist es in Ordnung. Ich könnte da nicht mehr laufen. Aber klar, Brezen gibt es mittlerweile selbst in Berlin gute. Natürlich nicht ganz so gut hier unten, klar. Die Butterbrezeln, das muss schon sein. Und auch Leberkäse war früher zumindest was. Aber wir sind natürlich auch ein bisschen bewusster geworden, was das Essen angeht. Mit dem Alter muss man auch da ein bisschen sich umstellen.
Leberkäse und Schweinsbraten nicht wirklich zum...
Wenn man lange leben will, nicht.
Aber wenn man gut leben will. Leben im Hier und Jetzt, haben wir eben gesagt.
Ja, eben. Und diese zwei Dinger, die kreuzen sich ja immer. Ja, gut leben und leben im Hier und Jetzt. Und, ja, das ist alles kompliziert. Ja.
Lange gut leben, einigen wir uns einfach
lange
darauf.
Gut leben, ja.
Gerade haben wir es schon mal ganz kurz angerissen. Ich sag's nochmal. Angela, Pamela, Monika, Erika, Rita, Tina, Sandra und Mary, diese neun Damen, sind es nicht geworden, die ihr Herz dauerhaft erobert haben, sondern seit inzwischen 10 Jahren?
Ja.
Ist es eine und dieselbe Dame?
10 Jahre schon, wow, die Zeit vergeht.
Geneva?
Geneva Jane, ja.
Und eine zweite Dame ist in ihr Leben getreten, mindestens genauso wichtig, ihre kleine Tochter.
Ja.
Und dass das auch alles wirklich auf Dauer angelegt ist, haben sie auch bewiesen. Sie haben nämlich dann auch noch geheiratet.
Oh ja.
Und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal. Einmal in Las Vegas und einmal mit einem Mittelalterfest.
Oh ja.
Konnten Sie die Nase nicht vollkriegen oder warum?
Naja, muss ich auch kurz ausholen. Und zwar, ich war nie Fan der Ehe.
Aha.
Das fing schon sehr früh an. Ich komme aus einer Familie, wo die Ehe meistens nicht geklappt hat. Ja, und so ging es auch meiner Frau. Deswegen waren wir keine Fans der Ehe und haben uns auch, als wir uns kennengelernt haben und auch die Jahre darauf verständigt, dass das nichts ist, was für uns extrem wichtig wäre. Und man kann auch ohne Trauschein leben. Das tun ja und beweisen ja auch viele Menschen, dass das geht. Unsere Tochter allerdings hat da andere Pläne gehabt. Ja, und als sie 4 war, ist ihr aufgefallen, dass irgendwas mit den Nachnamen nicht stimmt. Ja, und hat gesehen, im Kindergarten ist das aber teilweise anders. Und das kleine taffe Mädchen, das sie ist, hat sie das angesprochen, hat gesagt, mir gefällt das nicht. Ich will, dass das so und so ist. Und da habe ich mir das erste Mal Gedanken gemacht und bin trotzdem immer noch nicht da dabei gewesen mit der Hochzeit. Und dann waren wir.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, das kleine Mädchen, ihre Papas um den kleinen Finger wickeln, ist natürlich unbestritten, aber die Frau muss ja auch noch mitmachen.
Ja, exakt, richtig. Und es lief dann so die Monate weiter und dann waren wir aber in Las Vegas. Gar nichts, hatte nichts mit Hochzeit zu tun, sondern wir hatten einfach Urlaub und ich wollte Geneva Las Vegas zeigen, wo sie noch nie war und habe ihr gezeigt, da bin ich aufgetreten, da war ich schon und hier an dem Roulette-Tisch stand ich mal und so weiter.
Und haben wie viel verloren.
Exakt, solche Geschichten eben. Und dann hat sie mich wie ein Blitz getroffen und ich habe ihr dann dort einen Antrag gemacht, weil mir sehr bewusst geworden ist, wie vergänglich das Leben sein kann. Ich habe sehr krasse Erinnerungen, sehr, sehr, sehr intensive in Las Vegas gehabt, was Musikkarriere angeht, aber auch was Einsamkeit angeht, wenn ich das mal so erzählen kann. In Las Vegas sind nämlich die ganzen Award-Shows und da habe ich damals einen Preis bekommen und konnte ihn mit niemandem teilen. Und dann bist du in dieser Stadt, wo tausende Leute sich vergnügen und sitzt dann auf deinem Hotelzimmer und dir wird bewusst, dass du dein Preis zwar verdient hast, meinetwegen, aber du kannst ihn mit niemandem teilen. Und es war so gesehen eine herbe, komische Nacht. Sehr glücklich und sehr, sehr traurig damals. Daran konnte ich mich dann erinnern und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich lebe noch einmal, habe mir den Antrag gemacht und 24 Stunden später standen wir dann vor Elvis. Ich habe das alles ganz heimlich geplant, ne? Ringe und alles und der hat dann die drei Songs gesungen und hat uns tatsächlich vermählt.
Elvis?
Elvis. Wir sind in Las Vegas. Du kannst dort nur verrückte Hochzeiten haben. Langweilige Hochzeiten machst du dann zu Hause.
Also der Mensch, der sie getraut hat, war ein Elvis-Double?
Ich glaube, er war der Echte.
Glauben Sie?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Double war. Er war so gut. Und auch der Preis. Ich glaube, es war der echte Elvis. Nee, Spaß beiseite. Er hat drei Songs, unsere drei Lieblingssongs von ihm gesungen und hat das ganz gut gemacht.
Die da wären?
Oh mein Goodness.
Was hört Lou Bega zu Hause?
Also Elvis-Songs. Das waren meine drei Lieblings-Elvis-Songs, also die auch noch mit Hochzeit ein wenig zu tun haben. Es fing an mit Suspicious Minds, was eigentlich bedeutet, dass... das ist die Vorhochzeitsphase, ja, wenn man sich noch nicht ganz traut. Suspicious Minds, genau. Und dann war es Fallen in Love, glaube ich, so heißt der. Wise men say only fools die young. Genau, der hier. Und dann You're Always on My Mind. Diese drei, perfekt. Perfekt vorgetragen. Wir hatten keine Gäste, wir waren wirklich allein in der Chapel. Die Chapel, auch in der Elvis geheiratet hat.
Und ihre Tochter war auch nicht dabei?
Nein, sie war auch nicht dabei, weil es war ja spontan. Es war spontan und die Tochter war mit den beiden Omas unterwegs. Ah, okay. Und wir waren 10 Tage allein, das erste Mal, seitdem sie geboren war, quasi, und haben das gleich genutzt.
Das ist ein ziemlich romantischer Augenblick nach so einer langen Zeit.
Exakt. Und was dann natürlich passieren musste, ist 2 Jahre später, dass wir das dann nochmal in Deutschland dann quasi mit Gästen nachholten. Und dann wollten wir natürlich nicht einfach nur Standesamt machen.
Warum musste das sein? Weil sie einfach Lust auf eine Party hatten oder weil sie es allen Leuten jetzt sagen wollten? Oder?
Ja, es ist einfach so, dass du so einen Bund schon vor Zeugen bezeugen musst. Ja, sonst ist es immer noch ein Bund, weil es ist, ihr zwei habt ihn quasi vor Gott bezeugt. Das ist auch wichtig und die Hauptsache, aber irgendwie gehört das dazu. Und vor allem die Kleine wollte auch Blumenmädchen sein. Es war auch wichtig. Und da sie ja nun mal diejenige war, die es ins Rollen gebracht hat, war es klar, dass wir es machen. Und dann haben wir uns eben eine Burg ausgesucht, haben unsere Gäste gezwungen, sich im Tudor-Stil des 15. Jahrhunderts zu kleiden. Und die dachten noch, mein Gott, was soll das? Es ist Fasching. War aber nicht so, war eine tolle Feier. Musiker aus der Zeit, Dudelsackmusik, tolle Party. Und ja, jetzt hat sich einiges geändert dadurch. Ja.
Was? Was hat sich geändert?
Ich habe es nicht für möglich gehalten. Was sich dadurch wirklich ändert, ist, dass man auf irgendwie eine Art und Weise noch mal ein bisschen enger zusammenrückt, denke ich. Als Team.
So. Sie haben ein ganz nettes Zeitungsinterview gegeben, das habe ich gefunden. Und da sagen Sie, Moment, wo habe ich es? Die Ehe ist heutzutage nur noch was für Kämpfer. Schönwetterkapitäne, die beim kleinsten Unwetter von Bord gehen, sollten die Ehe meiden.
Ja.
Klingt jetzt gar nicht mehr so romantisch. Ja. Was meinen Sie damit?
Was ich meine ist, wenn man sich dafür entscheidet, muss einem klar sein, dass man nicht beim geringsten Sturm von Bord gehen kann, weil dann brauche ich nicht heiraten. Wenn man sich nicht sicher ist, ob man durchhalten möchte, dann sollte man nicht heiraten. Dann sollte man frei bleiben und auch gehen können, wann immer man möchte. Es soll ja kein Gefängnis sein. Mhm. Aber in einer Ehe ist es normal, in jeder Partnerschaft ist es normal, dass Streit aufkommt, Meinungsverschiedenheiten und so weiter. Und
streiten Sie jetzt anders als vor der Eheschließung?
Gute Frage.
Oder fühlt sich das anders an? Sicherer irgendwie?
Nee, auch nicht. Sicherer vielleicht nicht, nein. Aber es ist ein bewusst, noch bewusster vielleicht, dass man nicht mehr so leicht sagen kann, ich gehe jetzt. Ja? Mhm. Oder ich komme nicht mehr zurück oder sowas. Das ist zwar nicht ausgeschlossen, aber ist einfach blödsinnig. Es ist halt nochmal ein Tick mehr Hürde, seinen Emotionen nachzugeben, seinen negativen, sag ich jetzt mal. Also man muss schon dranbleiben.
Aber Sie haben nicht in irgendeiner Kirche geheiratet, oder?
Also es war keine Kirche im Sinne, es war eine Burg, mhm. ja, aber wir hatten einen Pastor. Wir hatten einen Pastor, freikirchlich allerdings, mhm. also keine bestimmte Denomination. Und der hat quasi uns vor Gott quasi vermählt.
Das war Ihnen auch nochmal wichtig?
Ja, so doch, es war uns zumindest wichtig, dass dieser heilige Bund vor Gott geschlossen wurde. Und dazu braucht man wohl einen Pastor, denke ich mal. Es ist ein bisschen schwer, es selbst zu machen.
Elvis war ja auch ganz okay.
Ja, also für die Spaßgeschichte. Das war wirklich eher dafür, dass wir auf Papier technisch verheiratet waren. Und Vegas, wir wollten natürlich dann lustig sein. Aber es ist auch eine ehrliche, ernste Sache, auf eine Art. Das ist für mich kein Joke. Hochzeit ist kein Joke. Es geht schon um was Wichtiges. Und es ist ein Bund, ein heiliger Bund, sagt man, den heutzutage auch jeder möchte. Also es ist nicht so, weil ich wurde gefragt, ist die Hochzeit irgendwie altmodisch geworden? Mhm. Ist es nicht. Im Gegenteil, man sieht ja, Menschen von überall her wollen jetzt die Hochzeit haben. Ja? Gleichgeschlechtliche, es gibt sogar Leute, die weitergehen. Also es ist nicht altmodisch, sondern man möchte die Person, die man liebt, vor Gott heiraten und das irgendwie ins Himmelsreich mitnehmen, wenn man kann. Ja, ich verstehe das. Es gibt sonst auf der Welt nicht viel, für es lohnt sich zu kämpfen, aber das scheint es immer noch zu sein. Ja.
Das klingt jetzt sehr traditionell. Wie stelle ich mir denn jetzt Ihr Leben vor? Also Sie leben jetzt in Berlin, nicht mehr in München. Mhm. Sind Sie jetzt so eine richtige Spießerfamilie oder eher eine Chaos-WG?
Nein, wir wollten immer schon Spießer sein.
Mama, ich will auch Spießer werden. Was auch Ihre Tochter?
Nee, es ist Folgendes. Ich bin ja groß geworden in absolutem Chaos. Das wissen die Menschen ja nicht. Chaos im Sinne von Armut, ja, Kampf, Streit. Ne, das ist das Gegenteil von Ruhe. Mhm. Null Sicherheit. Ich hatte keine Sicherheit als Kind. Außer die meine Mutter mir gegeben hat. Aber sie musste kämpfen gegen die Umstände. Sie war eine alleinerziehende Mutter, die alleine dafür gesorgt hat, dass ich auf die Schule gegangen bin, dass ich einigermaßen durchgehalten habe. Und dafür bin ich ihr ewig dankbar. Aber es war nicht einfach. Wir waren Fremde quasi im Land auf eine Art. Wir haben in einer kleinen Wohnung gelebt. Mein Vater hat es nicht ganz hinbekommen damals. Dann kamen andere Frauen dazu und solche Geschichten. Ich will da nicht unbedingt in die Tiefe gehen, aber das Spießertum war damals für mich eine unerreichbare Insel, sage ich jetzt mal. So. Spießertum nicht im Sinne von was im Kopf abgeht. Mhm. Da kann ich nicht spießig sein, das geht einfach nicht. Aber zumindest Ordnung und zu halten, zum Beispiel, dass Kids geregelt essen, solche einfachen Dinge, das ist wichtig für mich. Und das möchte ich auch meiner Kleinen beibringen, dass das wichtige Dinge sind. Ich hatte das nicht, aber und auch Geneva nicht, aber wir wissen, dass das wichtig für ein Kind ist und wir versuchen das, so gut es geht. Wir sind natürlich beide auch Künstler noch, das heißt, wir sind von Natur aus nicht unbedingt immer absolut geregelt oder maßvolle Menschen. Aber wir versuchen irgendwie eine Balance zu finden zwischen, wie wir es gerade ausgedrückt haben, Spießertum und der absoluten Verrücktheit, die eh schon durch den Job kommt.
Da ist ja eh der Tagesablauf anders, niemals 9-to-5.
Es geht gar nicht, nee, richtig. Also nachts weg sein, gejetlaggt sein oder nach Hause kommen und nicht geschlafen haben, das sind eben Dinge, mit denen muss man auch fertig werden und die Kleine kennt das. Aber es muss trotzdem eine gewisse Ordnung, ein gewisses geregeltes Leben da sein. Weil das heißt, wenn man sich dem hingibt, ist das nicht gut fürs Kind. Wenn man den, sich dem hingibt, dann hast du eben Saustall quasi zu Hause. Aggression, Streit. Und das ist dann ein Kreislauf, den du nicht mehr stoppen kannst.
Und das haben Sie, reflektieren Sie auch scheinbar immer wieder.
Ja.
Zusammen mit Ihrer Frau.
Absolut,
und haben so quasi so ein paar Pfeiler gesetzt, die den Halt geben. Ehe, ein Familienhaus, zu Hause. Und so und so oft sind wir für unsere Kleine da.
Ja, richtig. Und es ist ja nicht mehr so, dass wir 30 sind. Bis 33 habe ich Rock'n'Roll quasi gelebt, habe Partys gefeiert, alles Mögliche. Ne, habe mir die Hörner abgestoßen bis zu meinem 30. Lebensjahr. Das reicht für zwei Leben, sage ich immer. Oder drei sogar. Und irgendwann möchtest du auch nicht mehr so übertrieben leben und kannst es auch nicht mehr. Und ja, besser so als umgekehrt, denke ich mir.
Es gibt dann auch irgendwie wahrscheinlich keinen neuen Input mehr irgendwann.
Es gibt schon sehr früh keinen Input mehr. Also eigentlich nicht.
Welchen Input gibt jetzt Familie?
Familie ist ein Cornerstone, also ein Block. Was auch noch wichtig ist, ist, finde ich zumindest, sich selbst irgendwie zu interessieren für die Welt, sich weiterzubilden, zu lesen zum Beispiel, ja? Mhm. Neue Felder irgendwie zu entdecken. Ne? Ja, das zusätzlich zu dem, was man eh schon macht.
Sie haben es gerade angerissen, dass Sie es wichtig finden, dass Kinder jeden Tag satt zu essen haben. Mhm. Sie haben sich da auch irgendwo engagiert, habe ich gelesen. Mögen Sie da ein bisschen was dazu erzählen?
Oh ja, immer wieder, also verschieden. Ich hänge das jetzt nicht so groß an die Glocke, denn mein Glaube erlaubt mir das nicht, weil man sollte das im Geheimen tun, das Größte. Aber es ist wichtig, weil in der heutigen Zeit ist es nun mal so, dass auch in Deutschland, diesem super reichen Land, was wir sind, es so ist, dass Kinder nicht nur Hunger haben, sondern absolut weit weg sind von geregeltem Leben. Ja, wie er schon gesagt hat, man lebt nicht nur vom Brot, richtig? Mhm. Und vom Brot allein. Es ist auch wichtig, dass Kinder eben Eltern haben oder Strukturen haben, in denen sie sich sicher fühlen. Sie müssen wissen, was am nächsten Tag kommt. Mhm. So ungefähr zumindest.
Und da sind Sie inwiefern engagiert? Also ich frage es jetzt mal auf R. Mhm. Sie hatten da irgendwie eine Stiftung unterstützt oder sowas? Wollen Sie die nennen?
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Sie meinen. Aber
das war irgendeine Veranstaltung, wo Sie mit mehreren Künstlern, kam mir jetzt gerade spontan in den Kopf, deswegen habe ich es jetzt nicht recherchiert, wie es hieß.
Das sind zu viele verschiedene, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, welche.
Also Sie machen dann immer wieder mal.
Immer mal wieder verschiedene.
Sagen wir es doch einfach so.
Ja, es ist genau.
Also Sie treten immer mal wieder auf, wenn irgendwie Benefizveranstaltungen für Kinder sind.
Genau,
so ein Satz.
Da trete ich immer gerne auf.
Fangen wir nochmal die Frage an. Ja. Sie engagieren sich da, was machen Sie da?
Ja, also
ins Mikro.
Genau. Also ich trete immer mal gerne auf oder nehme teil an Charity-Veranstaltungen. Von den 1000 Hüten zum Beispiel, die ich sicherlich mindestens von 1999 bis heute hatte, sind 999 weggegangen, weil die wunderbar sich eignen, um sie zu verlosen.
Cool.
Für Geld natürlich.
Klar, Charity. Wer will den nicht?
Ja, absolut. Und ein Hut ist für mich jetzt keine überkostbare Sache. Es ist eine Sache, die ich einmal trage und dann wird sie meistens dann versteigert. Und das, was da zusammenkommt, geht immer hoffentlich an einen guten Zweck. Und es gibt gute Vereinigungen weltweit, die immer was tun. Ich bekomme auch öfter mal so Briefe. Und man kann natürlich nicht jedem auf der Welt helfen, aber es gibt gewisse Projekte, die man dann unterstützt oder auch Privatpersonen. Ja.
Aber aufgrund Ihrer eigenen Erfahrung sind es vor allem die Kinder, die Ihnen da am Herzen liegen?
Ja, die Kinder sind nun mal die Leidtragenden, die am allerwenigsten eine Chance sonst haben. Die Erwachsenen haben schon die Möglichkeit, egal wie schlecht sie aufgewachsen sind, nachzudenken und gewisse Veränderungen beizuführen. Und das passiert ja auch oft genug. Aber Kinder sind nun wirklich wehrlos, das weiß ja jeder. Auch wenn sich das wie ein Klischee anhört, ist es nun mal so, das weiß jeder. Und sie sind unsere Zukunft. Wenn es die schlecht haben, dann kann unsere Zukunft dann auch nur im Geringsten sich bessern. Geht nun mal nicht. Und es ist schlimm, dass selbst in einem reichen Land wie Deutschland es so viele Kids gibt, die vollkommen am Rande der Gesellschaft leben. Ja.
Den lasse ich einfach mal so stehen. Aber der Hut, der Mann mit dem Hut.
Ja. Yeah.
Da auch wieder eine Geschichte, die ich auf Ihrer Facebook-Seite gefunden habe. Da stehen Sie vor einem Kleiderschrank. Haben einen Hut in der Hand. Dieser Kleiderschrank hat beneidenswert viele Fächer.
Oh ja.
Und in jedem Fach ist ein Hut. 1000 haben Sie gesagt, haben Sie im Laufe Ihres Lebens schon verschenkt. Wie viel sind noch da?
sind gar nicht viele. Also das, was da quasi auf dem Foto zu sehen ist, ist eigentlich schon die größte Auswahl. Ja, in der Tat. Man muss wissen, so 90 Minuten Show hält so ein Hut gar nicht aus. Das Ding ist eigentlich nach 30 Minuten durch Schwitzen, durch Schweiß alleine. Das heißt, wenn man ihn retten will, dann muss man...
Aber warum treten Sie dann immer noch mit Hut auf? Das ist doch der Wahnsinn.
Weil ich einfach so wahnsinnig viel besser aussehe mit Hut.
Okay.
Das wäre anders, wenn ich vielleicht eine Mähne hätte wie... Keine Ahnung, wer hat denn so eine Mähne? Eine engelsgleiche Mähne oder eine Löwenmähne. Aber die habe ich nun mal nicht. Außerdem, vielleicht noch wichtigerer Punkt ist, Hut macht Mut. Hut macht gut. Ja? Und Hut verändert. Guck mal, wenn du Retro-Musik machst, Musik, die viel mit den 50ern zu tun hat, den 60ern, den 40ern.
Dann geht's gar nicht ohne.
Geht's wenig ohne, ja. Und du veränderst dich auch. Sobald du einen Hut aufsetzt, bist du dann auch wirklich eine Verkörperung. Außerdem hat jeder schon mal gehört, oder viele gehört, dass auch Damen zum Beispiel die Hüte tragen, dadurch fast unansprechbar sind. Also eine Dame mit Hut wird auf der Straße kaum belästigt. Warum ist das so? Ein Hut schafft Distanz. Die Krempe, muss man sich vorstellen, ne, geht nach unten, das ist quasi dein Bereich, dein Space. Hier kommst du nicht rein. Und ein bisschen ist ein Hut auch beim Herrn so, aber auf eine positive Art und Weise. Es ist faszinierend. Ich habe natürlich mich sehr viel mit Hüten beschäftigt und ich kenne den Unterschied, wie Leute auf dich zugehen, wenn du einen Hut auf hast und wenn du keinen auf hast.
Kommt es dann auch noch auf, die Art des Huts an?
Ein wenig auch, klar.
Also beim Cowboy-Hut ist es wahrscheinlich anders als bei wirklich so einem...
Ja, natürlich, klar. Cowboy-Hut steht für mich eher so für Freiheitsliebe und
den tragen Sie aber nie, das ist einfach nicht Ihr Ding, oder? Oder haben Sie den privat?
Cowboy-Hut?
Ja.
Nee, das ist nicht meins. Ich meine, ich bin kein Cowboy.
Nee.
Ich mag eher so die klassischen Modelle oder coole Modelle. Cowboy-Hut sieht bei mir nicht gut aus.
Haben die alle eine Geschichte? Oder rennen Sie durch die Stadt und wow, der ist es?
Wenn ich einen kaufe?
Ja.
Das muss mir passen, das muss Liebe auf den ersten Blick sein. Das ist wie bei einer Dame so. Ne?
Mhm.
Liebe auf den ersten Blick, sonst kommst du mir nicht in die Tüte.
Apropos Dame, was ich bei dem Foto von den Hüten und dem Kleiderschrank ja fast noch faszinierender fand, war die Taschensammlung darunter und die angedeutete Schuhsammlung links daneben. Ja. Wer von Ihnen ist eigentlich der größere Fashion Victim?
Ich glaube, das ist bestimmt meine Dame, ja. Absolut,
sicher.
Absolut, ja. Wer genau auf das Foto guckt, sieht, dass das Frauentaschen und Frauenschuhe sind.
Aber beraten Sie sich da gegenseitig oder ist es eher so ein, Frauen, ach du mit deinen Hüten?
Ja, ich glaube das Zweitere.
Ja, so ein bisschen.
Wir beraten uns schon gegenseitig, aber natürlich, ich bin jetzt auch nicht der Einkaufsliebhaber, der in Kaufhäusern Stunden verbringt. Da bin ich dann typisch Mann. Man muss mich dann absetzen irgendwo und ich kann da nicht stundenlang mit. No way.
Okay. Das Bild, das Sie immer vermitteln, ist Feiern, Tanzen, Lieben. Das sind auch so die Begriffe, die in allen Ihren Liedern immer wieder vorkommen. Und wenn Sie mal nicht feiern, was tun Sie denn dann am liebsten?
Oh ja. Ja, ich liebe es, mich zu bilden. Bereiche, mich zu bilden, ob es Geschichte ist, Politik ist, was auch immer, mehr zu erfahren. Und das Tolle an der heutigen Welt ist, dass man ja so vernetzt ist. Das heißt, man muss auch nicht mal mehr in die Bücherei gehen, wie früher noch, ne, in den analogen Zeiten, sondern man kann sogar im Internet schon einiges lernen. Und das finde ich toll. Ich bin auch Cineast, ich mag auch Filme gerne. Natur liebe ich auch. Reisen ist das Größte immer noch. Ja.
Aber diese Sachen gehen nicht in Ihre Lieder ein.
Reisen?
Nein, die Politik.
Oh doch, Beautiful World zum Beispiel. Das ist zum Beispiel so ein Song, wenn man den sich anhört. Oder ich habe jetzt die Liste nicht
da.
Eine Sekunde, Baby Keeps Smiling auch. Ich mache es nur auf eine subtile Art und Weise. Ich möchte nicht mit dem Zeigefinger derjenige sein. Das habe ich versucht mal, das steht mir nicht. Sondern es soll den Menschen... ohne dass er es merkt, in eine gewisse Stimmung, in eine gewisse Richtung versetzen. Selbst Mambo No. 5. Deswegen sage ich, es ist eigentlich ein Liebessong. Für, wenn man es sich positiv, oder sagen wir mal, wenn man es sich oberflächlich ansieht, Mambo No. 5, dann hört man nur Frauennamen.
Eine nach der anderen.
Ja, richtig. Was es aber in Wirklichkeit ist, ist, wenn man sich den ersten Vers anschaut, ist ein junger Mann, der sagt, hey, ich habe da ein Problem. Ich habe zu viel getrunken und ich trinke generell zu viel, wenn ich Party mache. Dadurch werden alle Frauen irgendwie süßer. Ich bitte dich an, Gott, bitte helf mir, diese Art von Sünde loszuwerden. Das ist quasi die Message des ersten Verses. Und dann sagt er aber Trumpet, ja, was so viel heißt wie Schicksal. Ne? Jeder, der die Bibel kennt, weiß, was eine Trompete in der Revelation bedeutet. Und dann kommt dann eben der Crosspart mit den Frauennamen. Und da geht es eigentlich auch nur um dieses Mädchen an der Seite, dieses Mädchen vielleicht, ein Teil von ihr in meinem Leben. Nur eine einzige stellt man sich all night long vor, also hat einen sexuellen Kontext. Und am Ende heißt es, ich tue alles dafür, ein Mädchen zu treffen, in die ich mich verlieben könnte. Und wenn ich das geschafft habe, dann werden wir den Himmel berühren. So ist eigentlich die Bedeutung, wenn man sich den Song wirklich anhört. Und das tut man jedes Mal, wenn man ihn hört, aber eben nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Und ich bin dir sicher, dass es deswegen so ein großer Erfolg geworden ist. Leute denken nicht wirklich drüber nach. Die singen A Little Bit of Monica mit. So soll sie auch sein. Aber es gibt noch eine tiefere Ebene, wo man Musik fühlt. Ja, und so ist das.
Mhm. So. Ja, eigentlich ein wunderbarer Rausgeher zu sagen. Dann hat der Song ja bei Ihnen wunderbar geklappt.
Nochmal, also Worte, vor allem Text, ist sowas Unterschätztes. Worte, Text, das ist sowas Unterschätztes. Worte sind absolute Macht. Ich lebe jetzt quasi, weil ich diesen Song geschrieben habe, nur mit Frauen zusammen. Nicht, weil ich mir das vorgenommen habe.
Und weil sie zufällig eine Tochter bekommen haben.
Auch das zufällig. Selbst unsere zwei Hunde sind Weibchen.
Ehrlich?
Ja, und die habe ich mir nicht so ausgesucht. Ich sage einfach nur, Worte sind Macht. Das ist quasi wie eine Programmierung. Ja? Du kannst das Leben programmieren durch Worte. Wenn du jeden Tag blau sagst, dann wird irgendwas in deinem Leben die Farbe blau annehmen. Was auch immer es ist. Mal leicht gesagt. Ne? Und das ist in dem Fall wirklich passiert. Girls, girls, girls. Ja, ich bin die absolute Minderheit bei mir.
Aber ich glaube, Sie leben ganz gut damit.
Ich lebe super damit. Ich kann mich nicht beschweren.
Ins und Outs habe ich letztens gelesen.
Ja.
Dunkle Herzen mögen Sie nicht, Dauermeckerer und Eisdielen ohne Walnusseis.
Oh ja, in der Reihenfolge. In der Reihenfolge, ja.
Und was ist absolut und immer in für Sie?
Absolut und immer in, die Liebe, deswegen Hands Up for Love. Was ist immer noch in? Walnusseis ist immer in.
Gibt es nicht auch einen Ice Cream Song?
Ice Cream Song gibt es auch, ja.
Genau.
In der Tat, ja. Der ist sogar auf dem Best of Album, stimmt.
Den spielen wir gleich.
Stimmt.
Wie ist denn das? Sie machen ja richtig gute Laune Musik, wenn man da auf die Bühne geht. Und man hat keine gute Laune. Wie bringen Sie sich da in die richtige Stimmung?
Wenn man auf die Bühne geht und ich habe keine gute Laune, ja, das ist in der Tat nicht so einfach, nicht?
Also bei den Fans funktioniert es, sie fangen an zu singen, ja, und das ist die...
Ja, das muss man eben lernen mit der Zeit. Irgendwie.
Aber gibt es da ein Ritual oder sowas?
Ja, man muss eben gucken, dass man sich quasi ritualistisch in relativ gute Laune versetzt. Und das geht am besten über... Nicht unbedingt Rituale, aber über eine vorgefertigte, sage ich jetzt mal, Voreinstellung. Das heißt, die zwei Stunden davor müssen so sein, dass du gute Laune bekommst. Das ist an einem wunderschönen Sonntag, ne? Ganz einfach, wenn ich Walnusseis habe. Mhm. Viel brauche ich nicht. Ne? Ein Kaffee, Walnusseis, ein gutes Essen, dann habe ich eigentlich gute Laune meistens. Ansonsten hilft es vielleicht, sich körperlich zu betätigen. Ja, meistens ist es so, wenn man ein bisschen joggt oder rennt oder ein bisschen tanzt, dann folgt der Kopf meistens. Ja.
Und dann ist man da.
Dann ist man da. Und dann meistens ist es ja eh so, dass ich habe das Glück mit meiner Musik, dass sie mir selber gute Laune macht. Deswegen habe ich das Problem nicht so sehr. Die ersten 5 Töne und bam, bam, ich bin drin. Meistens. Ja.
Sonst würden Sie andere Musik machen, oder? Wenn sie nicht...
Sonst würde ich wahrscheinlich Beerdigungsmusik machen, ja.
Um Gottes Willen.
Ja.
Wie komme ich jetzt zur Sexbomb? Die würde ich nämlich als nächstes gerne spielen, die gefällt mir total gut.
Über Sex reden? Nein, danke.
Nein, würden wir nie von, wir spielen es einfach.
Genau. Und über Sex wird nicht geredet. Genau.
Und ich sage einfach danke für das schöne Gespräch.
Das war's?
Ja, das war's schon. Das
oh,
war
schade, ich bin gerade warm geworden.
Ehrlich, dann machen wir noch weiter. Aber wir machen das Mikro dabei aus.
Wunderbar, tschüss.